Liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder, ihr jungen Leute, vielen Dank für das Präludium. Für meine Ohren wunderbar herausgearbeitet, auch das Echo. Und mir kam so der Gedanke, wie wird es sein mit deiner Predigt? Wird das auch so ein gewisses Echo? Das Schöne ist, dass wir versuchen, Gedanken zu äußern. Aber letztlich ist es der gute Geist Gottes, der Menschenherzen bewegt und möge er es tun. In diesen Tagen war unser Bundespräsident auf Staatsbesuch und ich denke, er brachte Fukushima wieder in das Gedächtnis der deutschen Bevölkerung. Und ich musste so daran denken, was man als diese Katastrophe über das Land hereinbrach, unter anderem auch in Zeitungen und Medien lesen konnte. Nämlich da konnte man so vom Gedanken her lesen, und wo war der liebe Gott? Warum hat Gott das zugelassen? Leidvolle Erlebnisse, im Großen und Ganzen wie auch ganz persönlich, sie schrecken auf und lassen manchmal so urplötzlich nach Gott fragen. Wenn es einen lieben Gott gibt, warum geschehen so viele furchtbare Dinge? Ich denke, bezüglich einer Antwort auf diese Frage, bezüglich das oder umgekehrt, weshalb diese Frage gestellt wird, hängt oft, wenn nicht gar ursächlich, mit dieser Frage zusammen, was für eine Vorstellung habe ich von Gott? Was für ein Bild habe ich von Gott? Welches Bild von Gott vermittle ich weiter? Wie stelle ich Gott dar? Zu Hause, der Familie, in der Ehe, im Kreis der Freunde, der Arbeitskollegen, der Kommilitonen und wie auch immer. Ich habe so ein wenig in die Heilige Schrift hineingeschaut, und bevor wir zur Bibel greifen, und ich möchte euch einladen, dass wir heute so die einen und anderen Texte lesen, Texte, die uns sicherlich gut bekannt und geläufig sind, aber in diesem Sachzusammenhang vielleicht doch auf das eine und andere aufmerksam machen können. Wir gehen gedanklich sehr weit zurück in die Zeit der Ägypter, als Mose lebte. Und es ist schon interessant festzuhalten, wir uns außerbiblische Quellen mitteilen, dass es in Ägypten etwa 1500 Götter gab. Unvorstellbar. 1500 Götter. Für jede Lebenslage, für jede Lebenssituation war ein Gott zuständig. Natürlich gab es auch Hauptgötter, große Götter, bekannte Götterbilder bis in unsere Tage hinein. Derjenige von euch, der schon mal in Ägypten war oder sonst so ein wenig auf dem Trödelmarkt geht oder wie auch immer, der wird dem Skarabäus begegnet sein, diesem Mistkäfer. Überall findet man ihn. Und das war nicht nur eine Beigabe, wenn jemand gestorben war, dass man verschiedene Skarabäen in diese Leinentücher mit einwickelte, die man zur Einbalsamierung benötigte, sondern überall. Und bis heute kann man solchen Skarabäus erstehen, sicherlich nicht in Ägypten gemacht, in China, das kennen wir ja. Aber das ist ja auch nur ein Erinnerungsstück, das man mitbringt aus Ägypten. Der Horusfalke. Das war dieser Falke, der den Herrscher des Weltalls verkörpert durch Pharao darstellte. Wenn ich eben vom Skarabäus sprach, der symbolisiert das ewige Leben, deshalb bei der Einbalsamierung der Verstorbenen. Bezug zum Alten Testament und besonders zum Volk Israel während der Wüstenwanderung, wir sprechen ja von dieser Zeit damals, war der Apisstier. Dieser Stier, der die Lebenskraft symbolisierte, eben diesen Schöpfer aller Götter. Ägypten, aufgeteilt in verschiedene Provinzen oder Länder oder wie wir auch wollen. Und in einem Bereich, da lebten die Hebräer. Und die Hebräer hatten genauso ihren Gott, wie eben auch die verschiedenen Provinzen oder einzelne Städte spezielle Götter hatten, die nur hier an diesem Ort, in dieser Region verherrlicht wurden. So hatten die Hebräer eben auch ihren Gott. Es war einer unter vielen aus der Sicht der Ägypter. Dieser Gott der Väter ist bei den Israeliten leider im Laufe der Jahre, der Jahrhunderte immer unbekannter geworden. Eine schemenhafte Vorstellung hat man zur Zeit des Mose von ihm gehabt. Und wenn wir an die Berufungsgeschichte des Mose denken, dann erinnern wir uns an diese Wunder, zu denen der Mose befähigt wurde. Wir erinnern uns daran, dass Gott ihm sagte, wirf mal deinen Stab dahin, deinen Wanderstab. Und da wurde eine Schlange da draus und fasst sie wieder am Schwanz an und da hat er wieder den Stab gehabt. Nimm deine Hand, steck sie in dein Gewand und so weiter. Wir kennen das. Schwierig wird es, wenn man dann liest, als der Mose und Aaron diese Wunder vom Pharao vollbrachte, dass die Priester der heidnischen Götter diese ersten Zeichen auch praktizierten. So versuchte man, die Existenz, die Wahrhaftigkeit der Götter zu unterstreichen. Von daher kann man so ein wenig erahnen von dieser Einstellung der Menschen, der hohen Priester in Ägypten, des Pharaos, dem Mose gegenüber, dem Aaron gegenüber, als er mit dieser Forderung kam, das Volk ziehen zu lassen, damit man dem eigenen Gott, dem Gott der Hebräer, dienen könne. Der Gott der Hebräer war in Ägypten kaum bekannt. Und er sollte bekannt werden. Nicht nur in Ägypten, sondern in bemerkenswerter Weise auch unter den Hebräern. Und bei dieser Berufungsgeschichte, die uns festgehalten ist in den ersten Kapiteln des zweiten Buches Mose, da geht es tatsächlich um diese Frage, wer denn dieser Gott ist, wie soll ich denn sagen? Lass uns jetzt zur Bibel greifen. Im zweiten Buch Mose, im dritten Kapitel, zweiten Buch Mose, Kapitel 3. Da haben wir diese Aussage festgehalten, 2. Mose 3, Vers 13. Mose sprach zu Gott, siehe, wenn ich zu den Israeliten komme und spreche zu ihnen, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt. Und sie mir sagen werden, wie ist sein Name? Was soll ich sagen? 2. Mose 3, Vers 13. Wie ist sein Name? Was soll ich sagen? Bisher war es der Gott der Väter. der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs. Aber hier in dieser Vielfalt der Götterwelt, Herr, was soll ich denn sagen? Wie ist denn dein Name? In Kapitel 6, 2. Mose, Kapitel 6, Vers 2 und 3. Und Gott redete mit Mose und sprach zu ihm: Ich bin der Herr. Ich bin erschienen Abraham, Isaak und Jakob als der allmächtige Gott, aber mit meinem Namen Herr habe ich mich ihnen nicht offenbart. Wie ist sein Name? Was soll ich sagen? Mein Name ist Herr. Jetzt betont dieser große Gott, dass er Herr heißt. Und wir werden gleich weiter sehen, dass er nicht nur diesen Anspruch erhebt, diesen Namen zu tragen, sondern dass das auch seinem Wesen entspricht. Alle sollen erfahren, dass Gott der Herr ist. Bemerkenswerterweise auch die Hebräer, die Israeliten. Hier im Vers 6 und 7 im 2. Mose Kapitel 6. Darum sage den Israeliten: Ich bin der Herr und will euch wegführen von den Lasten, die euch die Ägypter auflegen, und will euch erretten von eurem Frondienst und will euch erlösen mit ausgerecktem Arm und durch große Gerichte. Ich will euch annehmen zu meinem Volk und will euer Gott sein, damit ihr es erfahren sollt, dass ich der Herr bin, euer Gott. Ich bin der Herr. Das sollt ihr wissen, das sollt ihr erfahren, das sollt ihr erleben, ihr Israeliten, ihr Hebräer, ihr Nachkommen des Abrahams, des Isaaks und des Jakobs. Und wenn wir, sagen wir nicht, vorblättern, im 5. Kapitel, 2. Mose, Kapitel 5, Vers 1 und 2, danach gingen Mose und Aaron hin und sprachen zum Pharao: So spricht der Herr, der Gott Israels: Lass mein Volk ziehen, dass es mir ein Fest halte in der Wüste. Und der Pharao antwortete: Wer ist der Herr, dass ich ihm gehorchen müsse und Israel ziehen lasse? Ich weiß nichts von dem Herrn, will auch Israel nicht ziehen lassen. Eingangs wies ich darauf hin: Wie stellen wir Gott dar? Welches Bild zeichnen wir von dem Gott, den wir verherrlichen? Welchen Gott haben die Hebräer, die Israeliten in ihrer Zeit, in ihrem Umfeld weitergegeben? Was haben sie bekannt gemacht? Ich weiß nichts davon. Das vorgeschoben war oder echt war, das steht nicht zur Diskussion, sondern wir versuchen so ein wenig nachzuzeichnen, welche Auswirkungen unser persönliches Gottesbild auf den anderen hat, bewusst oder unbewusst. Dass es von daher zurückschallt zu uns, wenn sie fragen: Was ist denn das für ein Gott? Euren Gott? Von eurem Gott habe ich noch nichts gehört. Wenn wir die 10 Plagen oder die nächsten Kapitel so ein bisschen überfliegen bezüglich dieser Frage nach dem Gottesbild, dann können wir erkennen, wie im Rahmen dieser Plagen Gott im Auftrag, oder wie Mose im Auftrage Gottes dieses Wesen Gottes versucht bekannt zu machen. Kapitel 8, 2. Mose, Kapitel 8, Vers 6. Er sprach: Morgen Mose antwortete, ganz wie du gesagt hast, auf dass du erfahrest, dass niemand ist wie der Herr, unser Gott. Hier geht es um das Wesen Gottes. Niemand ist so wie unser Gott. Das sollst du erfahren. Das soll nicht eine Sache des Verstandes sein, sondern das soll ganz tief in dir bewusst werden. Niemand ist so. Vers 18 im gleichen Kapitel. An dem Lande Goschem aber, wo ich mein Volk aufhält, will ich an dem Tage etwas Besonderes tun, dass dort keine Stechfliegen seien, damit du, Klammer auf, Pharao, inne wirst, dass ich der Herr bin inmitten dieses Landes. Aus der Vorstellung der Ägypter war Pharao der Gott des Landes und kein anderer. Und Mose sagt ja im Auftrag Gottes, hör zu Pharao, du sollst inne werden, dir sollst bewusst werden, dass unser Gott in deinem Land der Herr ist. Kapitel 9, Vers 14. Sonst werde ich diesmal alle meine Plagen über dich selbst senden, über deine Großen, über dein Volk, damit du inne wirst, dass meinesgleichen nicht ist in allen Landen. Wir wollen jetzt nicht diskutieren darüber gedanklich, sind damit alle seine Provinzen gemeint in Ägypten oder darüber hinaus. Von unserem biblischen Verständnis ist kein Problem, diesen Anspruch auch darüber hinaus zu verstehen. Vers 16. Aber dazu habe ich dich erhalten, dass meine Kraft an dir erscheine und mein Name verkündigt werde in allen Landen. Mein Name soll bekannt werden in allen Landen. Meiner, nicht deiner. Ich bin der Herr. Vers 29. Mose sprach zu ihm, wenn ich zur Stadt hinauskomme, will ich meine Hände ausbreiten zum Herrn und so wird der Donner aufhören und kein Hagel mehr fallen, damit du inne wirst, dass die Erde des Herrn ist. Donner und Hagel hier einbezogen in die Erde. Der Herr, unser Gott, ist auch der Herr dieser Naturgewalten, dieser Naturereignisse. Und das andere, wie diese Plagen die Befreiung ihren Abschluss finden, nach 2. Mose Kapitel 14, Vers 30 und 31, 2. Mose 14, 30 und 31, so errettete der Herr an jenem Tage Israel aus der Hand der Ägypter und sie sahen die Ägypter tot am Ufer des Meeres liegen. Und so sah Israel die mächtige Hand, mit der der Herr an den Ägyptern gehandelt hatte. Und das Volk fürchtete den Herrn und sie glaubten ihm und seinem Knecht Mose. Ihr Lieben, und wo bleibt der liebe Gott? Wo bleibt der liebe Gott? Hier ist ein Ereignis beschrieben. Der Abschluss dieses Ereignisses. Und sicherlich gab es ganz unterschiedliche Wertungen dieses Ereignisses. Stellt euch die Frauen vor, die Mütter, die ihren Sohn, ihren Ehemann oder umgekehrt den Onkel oder wen auch immer durch diese Katastrophe verloren haben. Es muss schlimm gewesen sein für sie. Und auf der anderen Seite, hier in Kapitel 15, Vers 1 und 2, damals sangen Mose und die Israeliten dies Lied dem Herrn und sprachen: Ich will dem Herrn singen, denn er hat eine herrliche Tat getan. Ross und Mann hat er ins Meer gestürzt. Die einen jubeln, ich finde nicht genügend Worte dafür, Gott groß zu machen. Sind begeistert von ihm, dass sie endlich befreit sind. Und die anderen klagen. Sie wissen persönlich nicht, wie es weitergehen soll. Wie denken wir von Gott? Sprechen wir vom lieben Gott? Und wie lieb ist er denn, ihr Lieben? Ich habe keinen Opa mehr, aber ihr jungen Leute, euch meine ich jetzt nicht. Aber man hat auch einen lieben Opa, ne? Wenn er einem Geld zusteckt, wenn man ihm das sagt. Da ein Problem. Tollen Opa, einen lieben Opa. Aber wenn er das nicht macht, aus welchen Gründen auch immer, ist er manchmal, milde ausgedrückt, ein bisschen blöd, ne? Versteht ihr? Man ist von jemandem enttäuscht, wenn sein Handeln nicht dem Bild entspricht, das man von ihm hat. Welche Vorstellung habe ich von Gott? Welches Bild von Gott vermittle ich? Lieben Gott, kann man nicht in Lieb und Böse einteilen. Man kann ihn nicht in dieses Schema pressen. Ich möchte einen Text aus dem Neuen Testament mit euch lesen und dann kommen wir wieder zurück ins Alte Testament. Nicht, weil das eine Botschaft des Alten Testamentes ist, sondern weil dieses Bild, das wir von Gott haben, ja, vielleicht auch ein bisschen nicht dem Bild der Heiligen Schrift, Alten und Neuen Testamentes, entspricht und deshalb diese Überlegung. In Römer Kapitel 11, Römer 11, da finden wir diese Aussage: Oh, welch eine Tiefe des Reichtums beides, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes, wie unbegreiflich sind seine Gerichte und unausforschlich, unerforschlich seine Wege. Gott ist unbegreiflich. Da kann man noch so viel studieren, bis zum Letzten wird man Gott nicht erfassen können. In Jesaja, diesem alttestamentlichen Propheten, und manche sagen, das ist eigentlich ein neutestamentlicher Prophet, wenn wir das schon mal so einteilen wollen. Jesaja Kapitel 55, Jesaja Kapitel 55, Vers 8 und 9. Meine Gedanken, sagt Gott, sind nicht eure Gedanken, meine Wege sind nicht, und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Gott können wir nicht packen. Gott können wir nicht begreifen. Natürlich, das eine und andere, was wir von Gott wissen, so sagt uns die Schrift auch, wissen wir dadurch, dass er sich uns offenbart hat, bekannt gemacht hat. Wir haben so ein paar Beispiele gelesen aus der Berufungsgeschichte des Mose und seinen ersten öffentlichen Wirken dort in Ägypten, wo er seinen Gott bekannt macht. Es ist der Herr. Das wissen wir. Er ist wirklich der Herr. Aber Er ist nicht verfügbar. Kapitel 45 hier in Jesaja, Jesaja Kapitel 45, Vers 15. Fürwahr, du bist ein verborgener Gott, du Gott Israels, der Heiland. Manche sind erstaunt, wenn sie offenbar im Alten Testament vom Heiland hören, auf den großen Gott Israels bezogen. Der Heiland, der Retter, der Helfer, der trotz allem verborgen ist und auch verborgen bleibt. Dieser Gott ist nahe, er ist ferne. Gott ist derjenige, der letztendlich doch alle Dinge in seinen Händen hält. Vers 10, Kapitel 46, Jesaja 46, Vers 10. Ich habe von Anfang an verkündigt, was hernach kommen soll. Und vor Zeiten, was noch nicht geschehen ist. Ich sage, was ich beschlossen habe, das geschieht. Und alles, was ich mir vorgenommen habe, das tue ich. Gott, dieser große Herr, der Schöpfer Himmels und der Erden, der hat alle Dinge in seiner Hand, bis heute. Und nicht der Mensch. Mag er sich noch so sehr anstrengen, mag er sich noch so sehr rühmen. Schauen wir hinein in die breiten Probleme, die überall auf der Erde sind. Menschen versuchen das in den Griff zu bekommen. Gott ist der Herr. Er ist der absolute Herr. Und ihm muss ich schon zugestehen, weil sein Horizont ein anderer ist als der meinige, dass er weiß, warum es so ist, wie es ist. Und manchmal kann ich diesen großen Gott nicht verstehen in dem, was passiert. Welche eine Vorstellung habe ich von Gott? Ist es der liebe Gott, zu vergleichen mit dem alten Mann auf dem Sofa, im Sessel, der keine Fliegen etwas zu Leide tun kann? Wir sind geprägt. Und ich denke, das ist nicht schlecht. Wir können es nicht genug betonen, diesen Dreh- und Angeltext der ganzen Heiligen Schrift, kennen wir alle auswendig, Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Gott ist die Liebe. Wirklich wahr. Gott ist die Liebe. Und auch im Alten Testament wird ein Gott geschildert, wie viele meinen, dass wir einen solchen Gott im Alten Testament nicht finden. Aber schauen wir hinein im Psalm 103, in den 103. Psalm. Da ist es im Vers 8, Psalm 103, Vers 8, barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Es ist kein korrektes Bild, wenn man sagt im Alten Testament, da ist nur die Rede vom Richtergott. Wiederholt finden wir diese Aussage. Und die Propheten und die Männer Gottes berufen sich darauf, dass der Herr barmherzig ist. Mose schon, wir können die Texte alle nachlesen. Das ist festgehalten. Gott ist barmherzig, geduldig. Hier weiter in diesem 103. Psalm, nur damit wir nicht so viel blättern müssen, Vers 13. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. die Jünger Jesus, ihr Mehrmeister, beobachteten, da stellten sie fest, dass er diese seelischen Kräfte, würden wir vielleicht heute sagen, die psychischen Kräfte aus dem Gebet offensichtlich bekam. Und sie sagen, Herr, lehre uns beten. Und dann heißt es, unser Vater. Manche meinen, dass dieses Bild des Neuen Testamentes. Hier schon wird dieser große Gott mit dem liebenden Vater verglichen. Wie sich ein Vater offenbart. Noch zwei Texte in Jesaja Kapitel 63, Jesaja Kapitel 63, Vers 16. Bist du doch unser Vater. Du, Herr, bist unser Vater, unser Erlöser. Das ist von alters her dein Name. Hier haben wir diese Verbindung. Du bist der große Herr, aber du bist auch unser Vater. Und das ist dieses Faszinierende. Der allgewaltige Herr, der uns begegnet, immer wieder durch Jesus Christus, seinen Sohn. Und dieser Sohn lädt uns ein, diesen großen Gott als Vater anzusprechen. Aber lieben, nicht als Kumpel, dem man auf die Schulter klopft. Und nicht als demjenigen, der all das erfüllt, was man gern möchte, was man in seiner Situation als so besonders wichtig und richtig für sich sieht. Der allgewaltige Herr, er naht sich dir und mir und bietet sich an als dieser nahe Gott, der dich lieb hat, der barmherzig mit uns ist, den ich als Vater ansprechen kann. Und hier in Mose, im sogenannten Lied des Mose, 5. Mose, Kapitel 32, möchte ich schließen mit dem Vers 6. Dankst du so dem Herrn, deinem Gott, du tolles und törichtes Volk, ist nicht dein Vater, ist er nicht dein Vater und dein Herr? Ist es nicht er allein, der dich gemacht und bereitet hat? Und ich denke, wir dürfen dem Text einfach anschließen, der seine Hand über dich hält, bis in diesen Augenblick hinein, und der zugesagt hat, auch in der Zukunft mit uns zu sein. Liebe Schwestern und Brüder, liebe Freunde, junge Leute, welche Vorstellung hast du von Gott? Ich wünsche mir, dass du ein wenig Anregung erhalten hast, darüber nachzudenken. Für mich ist der große Gott mehr als der liebe Gott. Mir steht es nicht zu, und ich will es auch nicht, den Stab zu brechen über jemanden, der vom lieben Gott spricht. Aber wenn du so sprichst, dann überleg doch einmal, was du damit meinst. Gott ist Liebe. Wir haben es gelesen in der Schrift. Und seine unendliche Liebe können wir bis zum Letzten nicht verstehen. Aber wenn wir mit dem anderen sprechen, von unserem Gott, dann können wir nur von dem sprechen, wie wir ihn sehen. Möge ergeben, dass wir ja, diesem Bild, das er gezeichnet hat in seinem Wort, immer mehr aufgeschlossen sind. Denn von daher werden wir ihn auch erleben, heute in der vor uns liegenden Woche, in der Zukunft. Gott segne uns.